ARD. SWR Kultur. Forum.
Mit Marion Theis. Heute geht es um das Thema Und ewig schweigt das Weib, was schürt Antifeminismus? Denn ein Viertel der deutschen Bevölkerung hat ein geschlossen antifeministisches Weltbild nach dem Motto, die Frau ist dem Manne untertan. Dahinter steckt die Idee, dass Männer das stärkere Geschlecht sind. Das bringt Frauen unter Druck, das bremst sie aus und das macht sie auch häufiger zu Opfern von Gewalt. Was treibt den Antifeminismus an? Was heißt das für unsere Demokratie? Und warum machen sogar manche Frauen gegen Frauen mobil? Über diese Fragen reden wir heute im Vorfeld des Internationalen Frauentags im Forum bei SWR Kultur. Mit einem Soziologen, einer Geschlechterforscherin und einer Kulturwissenschaftlerin, Tara Louise Witwer, Autorin und Content-Kreatorin. Sie tritt im Netz unter Was Tara sagt auf. Frau Witwer, ihr jüngstes Buch heißt Nemesis Töchter. Da schreiben Sie, wir leben in einer Gesellschaft, die Frauen systematisch Unrecht tut. Wie meinen Sie das?
Na, ich denke, dass wir sehr gut sehen können, dass Frauen schon immer vereinzelt worden sind. Also wir wurden strukturell quasi einsam gehalten und deswegen rufe ich in meinem Buch Nemesis Töchter nicht nur zur Wut auf, sondern vor allem auch zum Zusammenhalt unter Frauen, weil ich glaube, dass wir nur geschlossen irgendwie gegen unter anderem antifeministische Werte entgegentreten können.
Sie sagen einsam gehalten. Wen sprechen Sie da an? Von wem?
Vom Patriarchat, und das Patriarchat ist natürlich von Männern initiiert, um sich an der Spitze der Führung zu halten.
Dr. Beate von Mikkel ist heute ebenfalls als Gast in der Runde dabei. Sie ist Vorsitzende des Deutschen Frauenrats und Geschäftsführerin des Maria Hoda Center for International Gender Studies an der Universität Bochum. Frau von Mikkel, würden Sie sagen, Frauenrechte, die Gleichstellung der Frau, die stehen derzeit besonders unter Druck?
Ja, das würde ich in der Tat sagen. Frauenrechte stehen wirklich stark unter Druck und das hat auch viel damit zu tun, aus unserer Perspektive, dass es reale Fortschritte auch im Bereich Gleichstellung gab und die wecken Widerstände.
Professor Dr. Gerd Pickel ist Demokratieforscher an der Universität Leipzig und Sprecher des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt, Standort Leipzig. Herr Pickel, Frauen werden in Deutschland kaum noch benachteiligt. Es geht ihnen viel besser, als manche Feministin behauptet. Das meint der Saarbrücker Soziologe Martin Schröder. Was sagt der Soziologe Gerd Pickel?
Ja, das ist eine sehr freundliche Beschreibung. Also wir sehen immer wieder, dass wir noch die gläserne Decke haben. Wir sehen auch Benachteiligung. Und wir sehen sogar in Zahlen, dass die Verdienste niedriger sind. Das ist das eine. Aber wenn wir noch zu Antifeminismus kommen, sehen wir vor allem eben auch einen starken Widerstand, gerade aus rechten Kreisen, der, naja, auch in konservative Kreise eindringt und der gerne vieles, was gemacht wurde, rückgängig machen würde.
Beim Antifeminismus geht es ja nicht nur um ein Randproblem von ein paar Frauen, also darum, dass sich auch jemand über ein Gendersternchen ärgert zum Beispiel, sondern darum, dass Menschen gezielt versuchen zu verhindern, dass Frauen die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben wie Männer. Wie würden Sie Antifeminismus definieren?
Also wir sozusagen im Forschungsbereich sagen, Antifeminismus ist eine organisierte Gegenwehr gegen Feminismus. Und tatsächlich der wichtige Punkt ist tatsächlich auch so dieses Organisierte. Man möchte den Feminismus zurückdrängen und aufhalten. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt.
Genau, ich kann da, glaube ich, ganz gut anschließen. Das ist auch aus unserer Perspektive ein politisches und ist auch ein ideologisches Projekt, das sich dann gegen zentrale Grundlagen unserer demokratischen Gesellschaften richtet. Und das können wir, und ich glaube, das ist im Moment auch im Hinblick auf das Jahr oder im Rückblick auf das Jahr 2025, wir können das auf verschiedenen Ebenen sehr gut studieren. Wir haben es sehen können an der konzertierten antifeministischen Kampagne gegen Frau Kubrusius-Gersdorf, als es um die Besetzung einer Richterinnenposition am Bundesverfassungsgericht ging. Im internationalen Raum ist in den USA zum Beispiel das Frauenwahlrecht zur Disposition gestellt worden von einem Mitbegründer einer evangelikalen Kirche. Diese Nachricht wurde dann vom amtierenden US-Verteidigungsminister auch geteilt. Es gibt immer wieder Drohungen gegen Wissenschaftlerinnen, die sich mit Geschlechterforschung auseinandersetzen. Also Antifeminismus und Wissenschaftsfreiheit sind auch eng miteinander verbunden oder die Angriffe auf die Wissenschaftsfreiheit, sogar im internationalen Bereich. Also wenn wir zum Beispiel völkerrechtliche Rahmen uns anschauen, haben wir ja jetzt erst im Januar vernommen, dass die USA den Rückzug von 66 Organisationen oder aus 66 Organisationen der Vereinten Nationen erklärt haben, unter anderem auch aus UN Women. Eine ganz wichtige und zentrale Organisation. In der nächsten Woche beginnt die UN-Frauenrechtskommissionssitzung in New York. Wer weiß, wie lange sie da noch ihren Sitz haben wird.
Frau Wittwer, was würden Sie sagen, sind typische Merkmale von Antifeminismus?
Also wenn ich jetzt über meine Erfahrung online vor allem spreche, bin ja eher da in diesem popkulturellen Bereich, sage ich mal, unterwegs und im Internetbereich. Es ist erstaunlich, wie die Misogynie einfach immer noch internalisiert ist und mit welch einer Leichtigkeit Frauen im Netz degradiert werden, diffamiert werden. Wenn ich in Formaten bin, dann wird mir immer wieder unterstellt, ich kann eigentlich nichts, ich weiß eigentlich nichts. Ich sollte einfach ein bisschen mehr lächeln und ein bisschen weniger reden. Und das sind einfach so Mikromechanismen, sage ich mal, um Frauen und die Stimmen von Frauen, die Expertise von Frauen klein zu halten. Und das bemerke ich jeden Tag. Und meine Kolleginnen um mich herum natürlich auch.
Also sie sollen den Mund halten und ewig schweigt das Weib.
Ja.
Sie haben Misogynie, also Frauenhass, angesprochen. Mhm. Inwiefern müssen wir den abgrenzen zu Antifeminismus?
Also Misogynie hat ja einfach antifeministische Werte oder vertritt diese und hat diese ebenfalls natürlich internalisiert. Die Abwertung von Weiblichkeit oder von Frauen im Allgemeinen ist ja natürlich per se antifeministisch. Und das sind ja ähnliche Standpunkte, dass Frauen in keinster Weise zur Führung geeignet ist oder gleichwertig sind. Es geht ja immer vor allem auch um Gleichwertigkeit. Da kommen ja dann immer diese Scheinargumente, wie ja, aber Frauen und Männer sind nicht gleich. Und dann wird's noch wilder mit weiblicher und männlicher Energie. Und ich glaube, manche Leute haben es einfach verstanden und wollen antifeministisch oder misogyn sein und auch denken. Und das ist eben das gezielte Abwerten von Weiblichkeit und Diffamieren. Und um es mal im Internetsprech zu sagen, dass die Weiber einfach ein bisschen blöder sind. Und das, deswegen müssen die klein gehalten werden.
Also ich würde noch ein bisschen differenzieren. Bei Antifeminismus würde ich gerade tatsächlich, das was vorhin schon angesprochen wurde, die politische Komponente noch mal stärker sehen. Hier geht es tatsächlich darum, eben Organisationen des Feminismus auch zu zerschlagen. Und das wurde ja schon angesprochen, auch eine so Zentralforderung ist immer die Gender-Lehrstühle in Anführungsstrichen abzuschaffen. Misogynie dagegen ist natürlich, glaube ich, sehr tief sitzend, wenn wir zum Beispiel die Incel-Bewegung anschauen, bei der das sich ja sehr, sehr weit ausgebreitet hat. Und wir haben noch so eine dritte Kategorie, Sexismus. Das ist so, was wir bei älteren Herren und Damen immer trotzdem noch finden, die dann schon davon ausgehen, dass eine Familie ganz traditional sein soll, patriarchal geführt und die Frau doch lieber am Herd oder wenn sie Kinder kriegt, soll sie daheim bleiben. Und diese Sachen vermengen sich. Ich glaube, die vermengen sich, haben aber durchaus so ein bisschen so einen eigenen Werf. Und beim Antifeminismus ist tatsächlich der starke politische Werf, wo er für die AfD wichtig ist, wo er aber auch eben für evangelikale und sagen wir ultrakatholische Gruppen eine große Bedeutung spielt, dass man sagt, dieser Feminismus, das ist unser Problem eigentlich, den, wenn wir zurückdrängen, wird das andere sich irgendwie geben.
Es geht ja um Abwertung einerseits, sagen Sie, auch gezielt, politisch. Andererseits hat es ja auch noch weitere Implikationen. Also im Bereich der politisch motivierten Kriminalität zum Beispiel ist die Zahl der frauenfeindlichen Straftaten 2024 um 73,3% angestiegen. Wie ist das denn möglich, antifeministische Straftaten von anderen zu unterscheiden und Antifeminismus zu messen? Geht das?
Also es gibt ja seit einigen Jahren die sogenannte Meldestelle Antifeminismus bei der Amadeo-Antonio-Stiftung in Berlin, die genau das versucht, ja stärker rauszuarbeiten. Also wo findet eigentlich diese Hasskriminalität und diese Gewalt gegen Frauen statt, weil sie in den offiziellen Statistiken nur unzureichend oder gar nicht erfasst wird. Und die Amadeo-Antonio-Stiftung hat auch sehr gut rausgearbeitet, was das für Angriffe dann sind, auf wen die dann genau treffen. Also zum Beispiel eine Gleichstellungsbeauftragte, die eine Patrone in ihrem Briefkasten findet, Journalistin, die sich mit Gleichstellungsthemen auseinandersetzen und die dann über soziale Medien Morddrohungen bekommen, Landtagsabgeordneten, die in Messenger-Gruppen massiv sexistisch beleidigt werden. Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, also reproduktive Rechte, auch ein ganz großes Kampffeld im antifeministischen Umfeld. Also Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, die dann mit Mörder beschmiert werden an den Wänden. Politikerinnen, die die Drohungen bekommen, also zum Beispiel Briefumschläge, wo Mehl drin ist und das soll dann Antrag sein zum Beispiel. Mhm. Immer verbunden auch mit sexistischen Drohungen. Also das sind so Beispiele dafür, wie sich das ganz konkret zeigt. Mhm.
600 solcher Vorfälle wurden im Jahr 2024 gemeldet. Ein Plus um 50% im Vergleich zum Vorjahr.
Ja, also ich kann das noch mal ergänzen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also zum Beispiel, wir arbeiten mit der Gunda-Werner-Stiftung zusammen. Das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Wenn wir bei unseren Umfragen in der Leipziger Autoritarismusstudie nach Antifeminismus fragen, da haben wir 25%, die ein gefestigtes antifeministisches Weltbild haben. Und wenn wir noch ein bisschen weiter schauen, dann kommen wir fast auf 50%, die zumindest einzelne Äußerungen zustimmen. Also die, sagen wir mal, zumindest anfällig dafür sind. Und was wir sehen können, ist eben tatsächlich, dass gerade im politisch rechten Raum, der ja leider in den letzten Jahren zugenommen hat, dieses Thema auch ein ganz wichtiges Treiberthema ist. Also neben der Abkehr sozusagen oder Beziehung der Abwehr von Migranten und muslimischen Migranten, wenn man es genau sagt, ist eben gerade der Antifeminismus ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und natürlich verbunden eben auch gerade mit diesen sexistischen Vorstellungen, wir müssen zurückkommen zur guten Familie und alles andere ist es nicht. Also es ist ein breites Thema, das durchaus breiter leider in der Bevölkerung ist, als wir es haben wollen.
Wie erklären Sie sich, dass diese Angriffe, die antifeministischen, gerade jetzt so zunehmen?
Ich kann das sagen. Das klingt aber jetzt natürlich in so einer Sendung blöd, wenn nur der Mann redet. Aber vom Grund, man kann es mit der politischen Lage in Verbindung bringen. Das hat hier gerade so ein bisschen versucht. Die Entwicklung, die wir haben, ist ja, dass diese rechtspopulistischen, aber teilweise sogar rechtsextremen Gruppierungen sehr, sehr erfolgreich sind. Und das ist europaweit. Und das ist ja nicht nur europaweit. In den USA können wir es ja auch beobachten. Und es gibt verschiedene Treiberkräfte, die das befördern. Aber ein Kern eben dieser Argumentation ist dieser ganz klar antifeministische, gepaart mit so einem sexistischen, man möchte eigentlich, wenn man so sagen will, zu einem hegemonialen, patriarchalen Bild der Gesellschaft zurückkehren, wie es vielleicht, was weiß ich, für 70 Jahren war oder so etwas, wobei man gar keine so richtigen Vorstellungen davon hat. Und das möchte man eigentlich wieder haben. Und das ist natürlich das Problem. Alles, was erarbeitet wurde, von Gesetzgebung bis sonst etwas, was ja schwer erkämpft wurde, würde man gerne rückgängig machen.
Also ich glaube, es geht wirklich darum, in einer etwas unübersichtlich gewordenen Welt wieder ein bisschen mehr Ordnung zu schaffen aus Sicht der Antifeministen. Und wenn ich nach den Motiven gefragt werde, ja, dann geht es natürlich auch ganz zentral um Macht. Es geht um, Herr Pickler hat es gerade gesagt, um die Wiederherstellung von hegemonialen männlichen Dominanzkulturen. Es geht um die Restauration alter Ungleichheiten, die vielleicht schon, oder die Idee zumindest darüber, dass es früher alles besser war. Und es geht ganz zentral darum, nicht, also Privilegien und Macht einfach nicht teilen zu wollen. Da wir in den letzten Jahren tatsächlich auch auf Gesetzgebungsebene, auch auf anderen eben kulturell, gesellschaftlich schon doch deutliche Gleichstellungsfortschritte hatten, wirkt dieser Backlash, den wir gerade leben oder den wir erleben, umso stärker.
Einer der Akteure, die sehr aktiv sind, Sie haben es schon angesprochen, ist die AfD, sind Rechtsextreme auch. Die sind auch im Netz sehr aktiv. Da steckt ja ein bestimmtes Weltbild dahinter. Frau Witwer, Sie setzen sich ja da auch mit auseinander. Was behaupten die?
Das ist so ein bisschen diese früher war alles besser Ideologie. Und ich glaube, dass vor allem auch, sind ja vor allem junge Männer zwischen 15 und 29 sehr anfällig für dieses, ich sag mal, rechtsextreme Weltbild. Und damit meine ich nicht, dass alle konservativen Weltbilder auch automatisch rechtsextrem sind, aber meist sind alle Rechtsextremen sehr konservativ. Frau muss an Herd natürlich und am besten 5 Kinder zeugen und der Mann ist der Führer. Und das hört man dann auch immer sehr, diese Narrative sind immer sehr ähnlich. Und dann sind dann irgendwelche Alpha-Males und haben dann Podcasts und schreien dann rein, dass Frauen einfach total männlich geworden sind und damit meinen sie einfach nur selbstständig und dass sie auch mal einen Job haben. Und wir wollen einfach das, was der Feminismus jetzt gerade erreicht hat, wieder destabilisieren und wegnehmen. Das passiert dann online bei eh schon, sage ich mal, instabilen Charakteren, weil wir natürlich vor allem die jungen Menschen von einer Krise in die nächste jetzt gestolpert sind und die suchen sich jetzt halt an alten Werten und das ist praktisch dann, wenn man dann hört, dass Feminismus eigentlich ganz viel zerstört hat und man nicht mal mehr an ein geordnetes, heiliges Zuhause kommen kann durch die gemeinen, bösen Frauen und die müssen jetzt mal wieder beigebracht bekommen, wie es ist, eine echte Frau zu sein.
Was versprechen sich diese Gruppen davon, von dem Versuch, Frauen klein zu halten und stumm und brav? Also Macht, haben wir schon gesagt. Ist es das?
Es ist Macht, es ist Traditionalität auch. Und ich glaube, der Begriff der Ordnung, der gerade genannt wurde, ist sehr, sehr wichtig. Man möchte eine Ordnung haben, in der eine klare Machtzuweisung ist, die eine Person hat, die vorne steht und sozusagen entscheidet. Und daheim im Haus ist es der Mann. Man muss sich ja das so vorstellen, dass gerade rechte Gruppen sehr, sehr auf Autorität und auf autoritäre Ausrichtung und eben auch auf antidemokratische autoritäre Ausrichtung geprägt ist und die es eben auch daheim haben möchte, um es mal so zu sagen. Und das möchte man eigentlich gerne wieder erreichen. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, es sind ja auch nicht die einzigen Gruppen. Es wurde schon vorhin, man kann das ganz gut aufnehmen bei dem Fall Rosis Gersdorf, da waren es ja auch ultrareligiöse Gruppen, die dann in den Tenor einstimmen und die sagen halt, okay, das ist die göttliche Ordnung der Familie. Und auf rechter Seite sagt man, das ist die natürliche Ordnung. Das ist immer so die Argumentationslinie.
Mhm. Ja, das stimmt definitiv. Das merke ich nämlich auch online. Oder generell, wenn man eben in den Austausch geht mit eben, ich sag mal, meiner Altersklasse oder jünger, dass die Verantwortung immer abgegeben wird. Und es wird dann immer eben, wie gesagt, diese Verantwortung abgegeben. Ja, aber das ist so vorbestimmt durch unsere Biologie, durch die männliche Energie, durch die weibliche Energie, durch Gott. Also irgendwer ist es immer nur nicht man selber. Und dadurch kann man dann eben auch viel einfacher solche radikalen Sichtweisen durchprügeln, indem man sagt, ja, ich bin das ja gar nicht, ich muss das ja nur weitergeben. Das kennt man ja aus anderen autoritären Bewegungen natürlich. Und ich beobachte das vor allem bei diesen antifeministischen, tiefmisogynen Bewegungen auch.
Jetzt gab es ja Fortschritte, zumindest einige, auch wenn es jetzt wieder ein Stückchen rückwärts geht, wie Sie sagen, in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Es gibt ja Männer, die deswegen jetzt sagen, wir kommen zu kurz, wir fangen jetzt an, benachteiligt zu sein. Können wir darüber mal reden oder so eine Art Ist-Zustand versuchen darzustellen, wie denn die Lage ist? Wo kommen Jungen und Männer zu kurz?
Ja, ich bin da die falsche Ansprechpartnerin, weil ich finde es immer interessant, wie dann von einer Male-Loneliness-Epidemic gesprochen wird. Aber irgendwie dabei ignoriert wird, dass ja die Frauen auch gleichermaßen irgendwie Single sein müssten und aber nie über eine, ich weiß nicht, Male-Murdering-Women-Epidemic gesprochen wird und dass die Gewaltbereitschaft gegenüber Frauen halt immer mehr steigt, dass Femizide steigen, dass selbst Femizide immer noch in Zeitschriften oder in Zeitungen als Beziehungstat oder Drama betitelt werden und irgendwie keiner Verantwortung übernehmen will und Misogynie noch immer nicht als Extremismus-Einzelform angesehen wird. Und dementsprechend kann ich dieses Narrativ nicht mehr so richtig hören. Das wird auch über den Buchmarkt immer gesagt, es gibt keine Werke mehr für junge Männer. Das stimmt halt alles nicht. Es ist so ein bisschen ein Wegschieben von der Verantwortung, dass jemand die jungen Männer mal an die Hand nimmt und durchs Leben führt. Das müssen sie dann auch mal irgendwie selber machen, aber das passiert dann irgendwie nicht und irgendwer muss ja dann schuld sein, dann ist es halt der Feminismus.
Also ich finde es wichtig, über die Rolle der Männer zu sprechen in diesem ganzen antifeministischen Diskurs oder wenn wir über Antifeminismus sprechen. Also was den Stand der Gleichstellung anbetrifft, wir haben die Situation, dass wir mehr Frauen auf dem Arbeitsmarkt haben. Wir haben mehr Frauen in Spitzenjobs, die auch sichtbar sind. Wir hatten eine Bundeskanzlerin. Vielleicht haben wir demnächst auch eine Bundespräsidentin. Check. Also das sieht erstmal ganz gut aus. Aber wir sehen natürlich auch immer noch, dass sich die Grundvoraussetzungen für Frauen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, immer noch nicht wesentlich verbessert haben. Die sind immer noch deutlich schlechter als für die Männer. Wir können einfach nicht sagen, dass wir Gleichstellung erreicht haben. Stichwort Sorgearbeit. Also Frauen übernehmen immer noch einen großen Teil der Sorgearbeit. Sie kümmern sich um die Familie, sie kümmern sich um die Kinder, sie kümmern sich um Angehörige, sie pflegen Angehörige. Dafür gehen sie in Teilzeit. Also Debatten zum Beispiel, wie wir sie jetzt über Lifestyle-Teilzeit geführt haben, kann man durchaus auch als Teil einer antifeministischen Debattenlage begreifen. im Endeffekt ist es so, sie verdienen weniger, der Gender Pay Gap ist schon angesprochen worden, sie haben eine kleine Rente, sie sind ökonomisch oft abhängig vom Partner und das führt dazu, dass sie auch, wenn sie von Gewalt betroffen sind, sich einfach häufig gar nicht lösen können, weil es einfach ökonomisch gar nicht geht. Ja. Femizide ist schon angesprochen worden. Und so jetzt ist halt einfach die Frage, wo sind jetzt hier die Männer? Aus unserer Perspektive sind die Männer einfach viel zu leise. Also all diese Dinge, über die ich gerade gesprochen habe, die überlassen sie den Frauen und sie sind dann, ich überspitze das jetzt mal, sie sind dann zufrieden, wenn sie am Ende ihre Partnerin nicht schlagen.
Ja, also 100%. Ich finde das nicht mal überspitzt, also es ist und, genau und, das.
Und ja. Aus unserer Perspektive ist es so, wir erwarten da einfach mehr von den Männern, denn Männer hören auf Männer. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch daran arbeiten, dass sich die Einstellung und Haltung von Männern, auch gerade die von jüngeren Männern, dass die sich nicht noch dramatisch verschlechtern. Also sie sind ja schon deutlich schlechter geworden. Und dass sie sich auch in sozialen Medien zum Beispiel nicht Frauenhasser wie Andrew Tate oder andere zum Vorbild nehmen. Und wir also vielleicht auch in 10 Jahren nochmal auf eine ganz andere Situation gucken, wenn wir da jetzt auch nicht gegensteuern.
Hm. Andrew Tate, das ist der wegen Vergewaltigung Angeklagte.
Und Menschenhandel.
Menschenhandel, ja, genau. Influencer, wie könnte man sagen, ja.
Täter.
Sie haben Incel, Sie haben die Gruppierung schon erwähnt. Herr Pickel auch vorhin, jeder dritte bis vierte junge Mann findet ihn toll. So, und da haben wir ein Problem, ne? Sie haben das jetzt gerade schon angedeutet, auch Frau von Mikkel. In der Schule, in der Erziehung, liegt das daran, dass junge Männer, dass Jungen viel auf Frauen treffen oder woher kommt das?
Ja, sagen wir es mal so. Es ist ein Gegenmodell zu anderen Modellen momentan, ein sogenanntes Männlichkeitsmodell aufzubauen. Das ist halt so, ich sag mal, die typischen Merkmale. Man ist ein starker Mann. Also man kann selber sozusagen bestimmen und man hat auch natürlich Macht. Das ist attraktiver als zu sagen, oh, du musst alles aushandeln. Also das muss man klar sagen. Und das funktioniert natürlich häufig. Gerade bei jungen Leuten, die noch in der Entwicklungsphase sind, sich zu orientieren oder so, kann das ganz gut funktionieren. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Männer natürlich auch sehr klickenbildend sind üblicherweise. Also wir sprechen beim Antifeminismus ja auch von so etwas wie einem klickenbildenden Antifeminismus als eine Form, wo einfach die sich wechselseitig auf diesen Weg bringen. In dieser Hinsicht ist das hochproblematisch. Und wenn wir sehen, dass eben 27% der Männer, der jungen Männer unter 24 haben bei dieser Bundestagswahl die AfD gewählt. Und ich würde mal eine Wette drauf abschließen, dass deren Haltungen genau diese sind und das für die ein wichtiger Faktor ist. Es waren nur 15% der Frauen übrigens, die AfD gewählt haben. Also das bedeutet, hier wird eine Subkultur, man könnte sagen, wieder erschaffen vielleicht in gewisser Hinsicht, die natürlich auch eine politische Bedeutung hat. Und ich glaube, dadurch, dass es eine politische Bedeutung hat, steht auch eine politische Partei dahinter, um das besonders zu stärken. Und wenn andere Parteien, und da stimme ich völlig zu, wenn andere Parteien nicht Gegenmodelle sichtbar machen und nicht deutlich machen, dass manche Sachen einfach schlicht nicht gehen. Und das sind manche Parteien, die eben vor 20 Jahren durchaus mit vielen Sachen noch ihre Schwierigkeiten hatten, dann wird es insgesamt eine ganz, ganz schwierige Zeit werden jetzt. Also wir merken das um uns herum überall. Wir merken es in der USA, wo Stück für Stück die Rechte zurückgeschnitten werden. Und da müssen wir damit rechnen, dass das dann auch kommt.
Sie hören das Forum bei SWR Kultur mit Beate von Mikkel vom Deutschen Frauenrat, mit der Autorin und Bloggerin Tara-Louise Witwer und mit dem Soziologen Gerd Pickel. Und das Thema heißt: Und ewig schweigt das Weib, was schürt Antifeminismus? Jetzt ist es ja so, dass manchmal auch Frauen gegen andere Frauen hetzen. Haben Sie eine Idee, was dahinter steckt?
Also es gibt viele Frauen, die eben Steigbügelhalterin des Patriarchats sind, weil sie eben diese Misogynie verinnerlicht haben und das Abwerten des Weiblichen, das sind dann, wir nennen das dann immer Pick-me-Girls in Anführungszeichen, also Frauen, die unbedingt von Männern gewählt werden wollen, durch die Abwertung der Weiblichkeit, weil sie von sich selber denken, dass sie ein bisschen anders sind, ein bisschen besser als andere Frauen. Die hängen auch lieber mit Männern ab, weil die weniger Drama sind und, und. Das sind so immer so dieselben Mechanismen. Und das muss man erstmal verlernen, sage ich mal, weil wir ja auch, also ich bin 90 geboren, mit so diesen typischen, ich sag mal, 10 Filmen in irgendeiner Art und Weise sozialisiert worden sind, dass es am Ende immer darum ging, den Typen zu kriegen. Da wurde immer nur dargestellt, dass Frauen Freundschaften nicht möglich sind, die sind immer problematisch. Es gibt immer auch so ein schönes Wort nur für Frauen, Stutenbissigkeit oder Zickigkeit. Es gab gar keine, das, was ich eben am Anfang gesagt habe, Solidarität unter Frauen. Deswegen ist mir das so wichtig, diesen Zusammenhalt unter Frauen irgendwie hervorzuheben. Es wurde uns beigebracht, dass das nicht möglich ist. Und dass, wenn wir Liebe erfahren, die nur erfahren, wenn wir von einem Mann passiv gewählt werden. Das haben noch ganz viele Frauen verinnerlicht. Die wollen ein bisschen cooler sein, die wollen ein bisschen chilliger sein als andere Frauen, nicht so viel Drama machen, weil Frauen natürlich immer Drama machen. Und dadurch halten sie die patriarchalen Werte hoch. Und das ist ganz schwierig, das irgendwie zu durchbrechen. Und da muss man ganz viel selbst an sich arbeiten, habe ich das Gefühl. Ich musste mich selber so ein bisschen schälen wie eine Zwiebel und nach meine internalisierte Misogynie selber ablegen.
Das Stichwort Vereinzelung gab es ja schon. Ein so gutes Mittel, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, gegen diese Vereinzelung sind Verbände, wie zum Beispiel der Deutsche Frauenrat. Wir haben 60 Mitgliedsverbände aus allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen, kommen Frauen zusammen in Solidarität, um über Frauen- und Gleichstellungspolitik, die Situation von Frauen in ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Lagen miteinander zu diskutieren, Forderungen aufzustellen, um unsere Situation zu verbessern. Und wir machen das seit über 75 oder jetzt seit 75 Jahren. Und das ist etwas, was, glaube ich, für jüngere Frauen noch ein bisschen fremd ist. Deswegen fühlen sich, glaube ich, jüngere Frauen auch oft ein bisschen alleine, weil sie diese Verbandskultur, weil die ihnen, glaube ich, nicht so ganz nahe ist. Aber für viele Frauen ist das tatsächlich so ein Kraftpunkt und eben auch einer, der von dem Veränderung ausgeht. Also Transformation in ganz vielen politischen Feldern wären wir heute nicht so weit, wenn es nicht Frauenverbände gewesen wären, die für Quoten gestritten hätten, die alle möglichen Dinge, mehr Teilhabe erkämpft hätten.
Jetzt haben Sie gerade einen Gegensatz aufgemacht, Frau Wittwer. Sie sagen, einerseits Solidarität ist gut, andererseits gibt es diese Gruppe der Pygmy-Girls. Also ist es ein Problem, dass da Gruppen innerhalb dieser Frauensolidarität sind, die sich gegenseitig bekämpfen und einschüchtern? Müsste es nicht genau andersrum sein, dass man sagt, hey, drück mal ein Auge zu, wir machen alle zusammen das Ding?
Ja, das lernen wir ja gerade, finde ich. Und vielleicht sind wir das jetzt mal in Anführungszeichen zu jung für diese Verbände. Ich muss aber auch sagen, dass ich durch Social Media sehr, sehr viel gelernt habe, dass Frauen eben doch wieder zusammenhalten. Das sieht man oft an so typischen Videos. Dann werden dann irgendwelche Videos erstellt, wo dann gesagt wird, und das war vor, ich sag mal, 7, 8 Jahren noch ein bisschen anders, da waren dann die Kommentare zum Beispiel, wenn dann gesagt wurde, ja, eine Frau hat ihrem oder ein Mädchen hat ihrem Freund Unterwäschebilder geschickt und die wurden dann weitergeschickt an der Schule. Das hat er dann gemacht. Und dann war das Narrativ immer sehr ähnlich. So, oh, voll peinlich von ihr. Wieso hat sie das gemacht? Voll billig von ihr. Wieso ist er selber schuld? Und mittlerweile hat sich das halt wirklich geändert. Und dann wird dann sehr klar gesagt, nee, der Typ ist ein Täter. Also wieso hat er das gemacht? Und die Frau betrifft keinerlei Schuld. Und diese ganzen, von mir aus Slut-Shaming und was auch immer, Mechaniken, die werden halt gerade alle aufgebrochen, vor allem von jüngeren Frauen, also auch deutlich jünger als ich. Die sind dann, ich sag mal, 18, 19 bis 25 oder 30. Vielleicht sind das die Social-Media-Kommentarspalten, die Frauenverbände von damals, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall merke ich da schon sehr viel Solidarität untereinander. Und wie gesagt, natürlich ist es so, dass Frauen untereinander sich noch immer in irgendeiner Art und Weise bekriegen oder sich nicht verstehen und auch viele Frauen gegen mich sind. Und trotzdem ist es aber so, dass wir, glaube ich, alle gerade im Kollektiv lernen und verlernen müssen, dass wir zusammenhalten müssen, wenn wir uns eben die Zahlen und den Rechtsextremismus und die ganze Welt angucken. Wir müssen zusammenhalten. Wir haben eigentlich keine andere Wahl mehr. Das passiert auch, finde ich.
Also ich glaube auch, dass uns das der Druck, der antifeministische Druck stärker zusammenschweißt und dass der so manche, ich sag mal, feingliedrige feministische Debatte innerhalb der Szene auch ein bisschen zurücktreten lässt, weil wir alle wissen, es geht jetzt hier ums Ganze. Und ja, das macht uns dann auch stärker, also wenn wir über Generationen hinweg, über ganz viele Gruppenschichten hinweg als Frauen da auch zusammenhalten und uns nicht spalten lassen.
Also Sie würden nicht sagen, dass die feministische Bewegung schwächelt? Oder also ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist und da noch mal ein bisschen auf den Putz hauen muss?
Nee, würde ich
Nein,
nicht sagen.
also würde ich auch nicht sagen, sondern also es ist ja eigentlich ganz schön, dass hier jetzt auch sozusagen verschiedene Generationen an einem Tisch sitzen. Es sind andere, nicht andere Strukturen, sondern es sind andere Formate, mit denen jüngere Frauen agieren als wir, die wir vielleicht ein bisschen älter sind, so die Generation 55 plus. Aber es wird immer klarer, was uns eint und nicht das, was uns trennt.
Für jeden Mann ist es selbstverständlich, dass er frei und unabhängig lebt und über das Wie selbst bestimmt. Wie kann es sein, dass Männer etwas für sich beanspruchen, was sie Frauen nicht zugestehen?
Gut, das sind die Erzählungen natürlich. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, über die Ordnung, auf die man sich beruft. Und außerdem ist es natürlich ganz schön, Macht zu haben. Das darf man sich ja, muss man sich ja zugestehen. Klingt ja irgendwie gut. In dieser Hinsicht ist das natürlich auch attraktiv, wenn ich diese Bilder reaktiviere oder aktiviere. Aber ich will noch mal ganz kurz auf den Punkt von vorhin zurückgreifen. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man sich solidarisiert, weil es gibt ja sehr starke Gegenbewegungen auch gerade auf weiblicher Seite. Wir sprechen die, also ich meine, als Studenten spreche, dann habe ich die Tradwives, dann habe ich christliche Influencer, die Quistfluencerinnen. Das sind alles, fast alles Frauen. Es gibt natürlich auch da und dort Männer, aber die tatsächlich auch dieses Bild reaktivieren sogar unter jungen Leuten. Und das ist das Interessante. Ich glaube, wir hatten immer gedacht, okay, das geht jetzt immer weiter aufwärts. Irgendwann werden die Leute doch so klug sein und auch die Männer so klug sein, zu sehen, dass man viel besser in einem Aushandlungsprozess auf gleicher Ebene, auf Augenhöhe miteinander agieren kann. Aber das scheint mir jetzt nicht bei allen der Fall zu sein. Es mag die geben, die in die richtige Richtung sich bewegen, aber die bewegen sich eben gerade von denjenigen jetzt natürlich auch fort, die diese Einstellung jetzt auf einmal reaktivieren. Und damit geht man natürlich in diese Polarisierung, über die wir immer reden, auch ein bisschen hinein. Man steht dem anderen manchmal ein bisschen unverständlich gegenüber, wenn er seine Erzählungen von sich gibt. Und das ist vielleicht auch ein Problem. Früher hätte man sagen können, okay, da verstehen die Leute noch, dass man bestimmte Sachen einfach mal verändert. Das ist heute jetzt tatsächlich bei vielen nicht mehr der Fall.
Der Unterschied zu solchen Gruppen wie Tradwives, zu früheren Situationen von Frauen, ist aber ja doch die, dass sie sich jetzt nicht mehr komplett zurückziehen in die Nicht-Öffentlichkeit, sondern dass sie genau das Gegenteil machen, ne? Dass sie zwar sagen, wir kümmern uns um Familie, wir sind diejenigen, die dem Mann den Rücken stärken und so weiter, aber wir reden laut darüber. Ist das dann genau problematisch oder ist das doch wieder in Ordnung? Weil wir haben ja das Ziel, dass die Frauen nicht stumm gemacht werden, sondern laut sagen, hier bin ich mache, was ich möchte.
Das finde ich auch immer so lustig, wenn dann diese ganzen Tradwives dann diese Videos machen und sagen, ja, ich möchte meinem Mann untergeordnet sein und der hat das Sagen und bla bla bla. Und dann machen sie aber Videos im Internet, die sie irgendwie monetarisieren und Geld damit verdienen. Und ich denke mir, okay, aber merkt ihr nicht, dass genau das nur möglich ist, weil es eben Feministinnen gab, die euch das ermöglichen, sonst hättest du nicht mal einen Internetzugang oder jetzt ein Handy. Es gibt ja diese Manosphere mit diesen, was eben schon angesprochen wurde, diese ganzen Incels, die auf Reddit unterwegs sind und sehr gerne auch über mich sprechen. Und da gibt es ja jetzt mittlerweile auch eben diese Womanosphere, das ist genau das Gleiche, nur dass es eben Frauen sind, die es vorantreiben, mit vor allem unter anderem dem Claim Make him a sandwich. Ne? Das ist ja immer dieser Claim, der dann von in Amerika genutzt wird von diesen Incels, dass Frauen einfach die Schnauze halten sollen und ein Sandwich machen sollen für den machthabenden, dominierenden Mann im Haushalt und sie stimmen zu und sagen, dass das die Rolle der Frau ist, aber ich glaube, dass sie so ein bisschen so einen weichgespülten Luxus-Tradwife-Lifestyle haben wollen, weil ich glaube, keine von denen möchte wirklich zurück in die Zeit, wo sie keinerlei Mitspracherecht hatten und unterdrückt worden sind, weil dann gäbe es auch keine funky Reels mehr, die sie teilen könnten, um andere Frauen von der Unterdrückung überzeugen zu wollen. Also jetzt mal ganz im Ernst.
Lassen Sie uns noch über einen ganz wichtigen Punkt reden. Im Artikel 3 im Grundgesetz steht, Gleichberechtigung muss vom Staat gefördert und durchgesetzt werden. Bestehende Nachteile müssen beseitigt werden, die Frauen haben, möglicherweise gegenüber Männern. Was ist antidemokratisch am Antifeminismus?
Also wir sehen ja, dass Antifeministinnen, das, was wir mit unseren ganzen komischen Berechnungen immer machen, dass Antifeministinnen schlicht und ergreifend auch häufiger Antidemokratinnen sind. Und das ist eine Triebkraft, eine ganz wichtige. Und wenn man es ganz praktisch fassen will, man braucht ja nur auf die Kampagnen der AfD zu schauen. Eine zentrale Kampagne sind antifeministische Kampagnen, das muss man ganz klar sagen. Es kommt eine antidemokratische Werft da hinein und man verstößt natürlich auch gegen Gleichstellungsgesetze aller Art und manchmal sogar auch gegen Menschenrechtskonventionen. Und in dieser Form ist es natürlich etwas, was eine Demokratie keinesfalls guttun kann und was in der Demokratie aber schlicht auch nicht sein sollte.
Ja, definitiv sehe ich auch so. Ich war mal in einem Format und da ging es darum, am Ende, also 3 versus 3 quasi mit verschiedenen Werten, und da ging es am Ende darum, dass man sich zumindest auf eine These einigen sollte. Und meine These war dann natürlich völlig überspitzt, dass Frauen auch Menschen sind. Und 2 von diesen 3 sind nicht mitgegangen und der 3. hat gesagt, naja, da muss ich ja mitgehen. Und deswegen glaube ich, dass das so ein bisschen, sehr aufzeigt, warum es antidemokratisch ist. Aber wenn wir jetzt anfangen schon darüber zu sprechen, ob Frauen auch Menschen sind, dann, ich weiß gar nicht, was antidemokratischer sein könnte.
Also ich glaube, dass man am Entwicklungsgrad von Frauenrechten tatsächlich auch ein Stück weit ermessen kann, wie resilient eine Demokratie ist. Mhm. Und deswegen ist diese Entwicklung, die es gerade gibt, eben auch so brandgefährlich. Nicht nur eben für die Frauenrechte, am Ende eben auch für die Demokratie selbst.
Warum müssen wir überhaupt, wenn es um Freiheit, Rechte, Pflichten, um Teilhabe geht, nach Geschlecht unterscheiden? Bringt uns das irgendwie weiter?
Naja, wir haben halt diese ganzen Unterschiede, die wir im Lebensverlauf, die ganzen Gender Gaps, die wir im Lebensverlauf so sammeln. Die Situation von Frauen ist eine völlig andere, wenn sie in Rente gehen. Die Rentenlücken sind riesig groß. Das ist das Ergebnis einer langen Kette von Benachteiligungen und Ausschlüssen, die sie sammeln. Und deswegen wird es weiterhin auch notwendig sein, aktive Gleichstellungspolitik zu machen. Mhm. Es ist letztlich, also man kann das Ganze auch ökonomisch wenden. Es ist natürlich weiterhin eine Gerechtigkeitsfrage, aber man kann es eben auch ökonomisch wenden. Es ist auch eine Frage von ökonomischer Vernunft, Gleichstellungspolitik zu machen, Frauenrechte zu stärken. Wir reden immer wieder über Fachkräftesicherung, wie schwierig das alles ist in der Transformation. Ja, die Frauen sind nicht nur Teil des Problems, sie sind vor allem Teil der Lösung.
Was hätten denn Männer davon, wenn Frauen in allen Bereichen von Gesellschaft, Politik, Wirtschaft emanzipiert ihnen ebenbürtig wären?
Sie hätten gute Gesprächspartner, die vielleicht auch andere Perspektiven einbringen, als sie es selbst haben. Vor allem würde es dann tatsächlich natürlich auch gerade bei Männern bestimmte Rollenerwartungen etwas auflösen. Man darf ja nicht vergessen, bestimmte dieser Rollenerwartungen, gerade diese traditionalen, über die wir gesprochen haben, sind ja jetzt auch für Männer belastend. Also wenn ich ein sehr starkes Männlichkeitsideal habe und möchte alle Sachen mit Gewalt lösen, naja, dann ist mein Lebensalter, das ich erreiche, möglicherweise deutlich niedriger, als was ich erreichen könnte. Wir sehen ja auch, und das ist ja auch schon erforscht worden, dass der Drogenkonsum deutlich höher ist, desto stärker die Männlichkeitsideale vertreten werden. Also für Männer könnte das auch gesund sein, wenn man es mal so sagen will.
Mhm. Ja, es gibt auch diese Statistik, dass wenn Männer mit Frauen zusammenleben, dass Männer länger leben und Frauen weniger lang. Und alleine daran sieht man ja, also Männer brauchen Frauen definitiv. Und die Frage ist, wie sehr brauchen Frauen dann Männer? Mhm. Und vielleicht kriegt man das ja wieder hin, dass es eben in irgendeiner Weise eine friedliche Symbiose sein könnte. Und hier spreche ich natürlich mit sehr vielen Konjunktiven und einem sarkastischen Unterton. Aber wünschen würde man sich das ja trotzdem, obwohl mir das ja gar nicht geglaubt wird als Feministin online.
Bessere Gesundheit für Männer, gute Gesprächspartnerinnen oder noch bessere Gesprächspartnerinnen. Ich weiß nicht, ob das die Männer überzeugt im Vergleich zu den Privilegien, die sie vielleicht auf der anderen Seite dann verlieren. Also lassen Sie uns nochmal darüber reden. Welche Strategien helfen denn gegen Antifeminismus?
Also natürlich Erziehung. Also dass man die Erziehung sozusagen in diese Richtung verändert. Also wir wissen ja schon sehr, sehr lange, dass eine autoritär geprägte Erziehung zum Beispiel deutlich stärker diese maskulinen Denkweisen befördert. Also hier müsste man auf jeden Fall, glaube ich, eingreifen. Und natürlich das gesamte Gesellschaftsbild müsste dann auch entsprechend sein. Wenn man eben, das wurde ja schon angesprochen, wenn man über sexualisierte Gewalt irgendwie 50 Jahre braucht, bis man das erste Mal einen Bericht macht, und danach auch nicht so viel mehr drüber geredet wird oder Femizide quasi gar nicht berichtet werden, auch in Nachrichten, muss man es sozusagen, oder vielleicht mal gelegentlich, dann hat man immer noch ein ganz schönes Problem damit. Da hat man noch ganz schön Bedarf, glaube ich.
Also ich glaube, es hilft auch tatsächlich, darüber zu sprechen und Antifeminismus als das zu benennen, was es nämlich ist. Und wir ja heute Nachmittag auch besprochen haben, das ist ein niedrigschwelliger Einstieg in autoritäre und rechtsextreme Weltbilder. Und das, was ihn eben auch so gefährlich macht, ist, dass er ist so anschlussfähig, weil er eben auch so emotional wirksam ist, weil er so viele Bilder produziert und provoziert, wie eben die von starken Männern, vermeintlich schwachen Frauen. Und er ist scheinbar so nah am Alltag der Leute. Und genau darin liegt, glaube ich, auch wirklich seine so enorme Sprengkraft und seine demokratiegefährdende Kraft.
Also in die Schulen mit dem Thema, wie
absolut,
der Artikel sagt, in die Kindergärten vielleicht sogar.
Genau, so früh wie irgend möglich mit der Sensibilisierung beginnen, mit der Diskussion beginnen. Es gibt ja zum Beispiel auch in England inzwischen im Unterricht Modelle, das Thema Gewalt gegen Frauen gemeinsam zu diskutieren oder eben überhaupt zu diskutieren. Das wäre zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit für Deutschland, solche Unterrichtsformate auch hier zu übernehmen und flächendeckend zu installieren.
Lassen Sie uns zur Schlussrunde kommen. Ich würde von Ihnen gerne wissen, Frau Wittwer, was wünschen Sie sich von den Männern? Wenn man sowas überhaupt pauschal sagen kann. Eigentlich wollen wir ja nicht so pauschalisieren, ne? Aber das müssen wir jetzt mal so sagen.
Ja, ich bin da, glaube ich, auch die falsche Ansprechpartnerin. Von mir wird dann immer erwartet, dass ich dazu appelliere, dass die Männer sich für uns einsetzen und für uns auch mal was sagen und weil Männer nur Männern zuhören. Und ich finde allerdings mittlerweile, vielleicht bin ich zu desillusioniert, dass das irgendwie eine falsche Herangehensweise ist, zumindest in meiner Welt. Ich würde mir von Männern wünschen, dass sie mehr zuhören und auch mehr Platz machen. Also, dass weniger Männer sich auf irgendwelche Panels setzen und dann erklären, was Feminismus ist, sondern vielleicht als ersten Schritt machen würden, dass sie das Panel einer Frau anbieten, dass sie erklärt, was Feminismus ist. Ich würde gerne, dass Männer sich nicht mehr als ständige und permanente Hauptakteure des Feminismus sehen. Und ich würde mir wünschen, dass Männer nicht dann erst Feminismus interessant finden, wenn es sie selbst persönlich betrifft, weil man sie immer irgendwie catchen muss mit, ja, aber deine Frau, ja, aber deine Tochter. Sondern dass sie auch so schon von sich aus auch irgendwie finden, dass Frauen Menschen sind.
Also Männer sollen sich raushalten, wenn es um Frauen geht.
Zurückhalten.
Frau von Mikkel, was wünschen Sie sich von Männern?
Ich wünsche mir, dass Männer mutiger sind, vielleicht auch mal das zu tun, was sie ja auch möchten, nämlich auch mehr Sorgearbeit übernehmen und mehr Verantwortung in den Familien. Also dazu mehr Mut und auch durchaus auch mehr öffentlichen Mut, dafür auch einzustehen.
Herr Pickel, darf ich Sie fragen, was wünschen Sie sich von Frauen?
Ich könnte auch zu den Männern was sagen. Nämlich von Männern gilt es, sich mehr in Frauen hineinzuversetzen. Von Frauen kann ich das natürlich auch gerne.
Das gilt umgekehrt genauso, ne?
Genau. Sich ein bisschen in den anderen hineinzuversetzen, ist manchmal ein guter Schutz dagegen, dass man komische Sachen macht.
Am Sonntag ist Internationaler Frauentag. Am Sonntag und Montag gehen Frauen in Deutschland und weltweit auf die Straßen und fordern, beachtet zu werden, ebenso sehr wie Männer. Bringt das was?
Also das ist einfach es ist ein ganz zentraler Tag im natürlich irgendwie im Jahreskalender. Wir feiern den, aber letztlich ist es so, dass natürlich jeder Tag ein Frauentag sein sollte und wir nicht alle Energie immer nur auf diesen Tag fokussieren sollten oder setzen sollten.
Macht es Sinn, möglichst viele Männer einzuladen, den Weltfrauentag mitzufeiern?
Ja, ich sage dazu nichts. Von mir gibt es keine gute Antwort. Feministischer Kampftag, sage ich
nur. Es gibt keine schlechten Antworten.
Genau, es ist feministischer Kampftag und ich finde, das ist
schwierig.
Ja. Nein, nicht schwierig.
Ich glaube, man muss Männer nicht einladen. Die sollten sich aber vielleicht Gedanken darüber machen, was Männer gegenüber Frauen tun. Mhm. Das ist vielleicht eine Anregung dafür. Und man muss sich bei solchen Tagen natürlich sagen, die sind einerseits wichtig so als Symbol, symbolische Wirkung, aber sie dürfen halt nicht Symbol bleiben. Es muss halt auch ein bisschen was daraus passieren. Und ich würde viel lieber haben, dass an einem Frauentag dann auch mal eine Regierung irgendwas Wegweisendes gegen Femizide oder sowas unternehmen. Ja. Darüber würde ich mich mal freuen.
Sie haben das letzte Wort, Herr Pickel. Und ewig schweigt das Weib. Was schürt Antifeminismus? Darüber haben wir heute im Forum geredet bei SWR Kultur mit der Kulturwissenschaftlerin, Autorin und Content-Kreatorin Tara-Louise Wittwer, mit der Geschlechterforscherin Dr. Beate von Mikkel, Vorsitzende des Deutschen Frauenrats, und mit dem Soziologen und Demokratieforscher Professor Dr. Gerd Pickel von der Universität Leipzig. Danke Ihnen fürs Mitreden und Ihnen fürs Zuhören.